Heute bei uns zu Gast im Bergzeit-Podcast der aktuell beste deutsche Trailrunner und Dynafit-Athlet Hannes Namberger. Hannes hat seine Leistungssportkarriere im Ski Alpin gestartet und ist dort die technischen Disziplinen bis zum Europacup gefahren. Dann kam die sportliche 180-Grad-Wendung hin zum Trailrunning und mittlerweile ist er All-In auf den Ultradistanzen, getreu dem Motto, wenn, dann gescheit. Ein kleiner Spoiler, ich habe mir vor dem Gespräch ein paar Eindrücke aus der Trailrun-Community zu Hannes eingeholt und viele andere Top-Athleten waren sich einig, Hannes Erfolgsrezept ist die richtige Balance aus Struktur und Spaß an dem, was er tut. Und wie erfolgreich das funktioniert, belegen seine Ergebnisse. Regelmäßig steht er ganz oben bei den prestigeträchtigsten Ultra-Trails dieser Welt, wie zum Beispiel dem Eiger Ultra-Trail, Madeira oder dem Lavaredo Ultra-Trail, der sogar mit Streckenrekord. Dazu kommen zwei Top-10-Platzierungen beim legendären UTMB 170-Kilometer-Rennen in Chamonix. Wie genau jetzt aber diese Struktur im Training ausschaut und was den eigentlichen Spaß bringt, genau darüber unterhalten wir uns in der Episode. Hannes erzählt außerdem mega spannende Eindrücke aus seinem Alltag und wie er vor allem auch im Winter mit verschiedenen Sportarten sein Pensum absolviert. Dann tauchen wir noch ein bisschen ein in die Entwicklungsarbeit der neuen Dynafit Ultra DNA Schuhe und sprechen über seine Rolle in diesem Prozess. Also ihr seht, auf euch wartet eine richtig vollgepackte Folge, deswegen geht's jetzt direkt rein ins Gespräch mit Hannes Namberger. Let's go!
Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Ganz egal, ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
Servus Hannes, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Hannes, wir starten unsere Interviewfolgen beim Bergzeit-Podcast immer mit 5 schnellen Warm-Up-Fragen, mit hoffentlich 5 easy Antworten. Deswegen, das ist so ein bisschen da einfach, damit es einen ersten allgemeinen Überblick über dich gibt. Bist du dafür ready?
Auf jeden Fall.
Die erste ist ganz easy. Wer bist du und was machst du?
Hannes Namberger, 34 Jahre alt, Trailrunner und bin gerne in die Berge.
Das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, für den Sport. Zweite Frage ist, wo kommst du her und wo lebst du aktuell?
Ich wohne in Ruppolding und ziehe aber bald noch in Zell, baue gerade ein Haus um und wandere dann weiter ins nächste Dorf.
Also eigentlich gar nicht so weit entfernt, oder?
10 Kilometer.
Auf welchem Gipfel warst du zuletzt? Oder wenn es dich an keinen Gipfel so richtig erinnern kannst, dann welche Laufrunde war die letzte?
Heute früh, aber die war sehr flach, also absichtlich auch flach. Mit dem Flo Neuschmanner zusammen, kurze 90 Minuten.
Und hast deinen Gipfel noch im Kopf?
Nein, war ja flach.
Nee, aber irgendeinen letzten, auf dem es so mal warst irgendwie, vielleicht auch freizeittechnisch ohne Training?
Ehrlich gesagt, nein. Wo war denn das letzte? Eigentlich an meinem Hausberg, am Unternberg. Das ist den, wo ich sehr oft besuche.
Also auch Trainingsrunde, oder?
Natürlich, ja.
Hast du irgendein Bergerlebnis, was besonders raussticht in deinem Leben, unabhängig vielleicht auch vom Trailrun-Sport, wo du sagst, da erinnerst du dich am liebsten dran? Und wenn nicht, dann auch wieder auf den Trailrun-Sport bezogen, so das beste Lauferlebnis?
Na, ich habe einen sehr guten Berg im Hinterkopf, weil mit dem habe ich angefangen. Ich komme vom alpinen Skisport und habe mir dann einbildet, ja, so einfach coole Berg zu machen. Und bin, bevor ich irgendwie Laufen so als mein Sport auserkannt habe, habe ich gern so einfach lange Touren gemacht und dann habe ich mir mal gedacht, okay, machen wir Mont Blanc.
Ja, geil.
Und bin dann im Mai so zuerst mit Schuhe gestartet, dann mit Ski weiter und habe, klar, Skifahren habe ich gut kennen, aber ich habe wenig alpine Erfahrung gehabt und habe eigentlich den geilsten Tag alleine an so einem hohen Berg gehabt. 12 Stunden war ich unterwegs von unten, vom Tunnel weg und ja, sowas hat mir brutal viel Spaß gemacht, weil ich einfach einen Rucksack vollpackt habe, mich ein bisschen informiert habe und einfach drauf losgegangen bin. Und das waren so die geilsten Anfänge, weil es groß ohne Plan war. Und von dem habe ich ziemlich wenig im Moment, weil halt alles sehr strukturiert ist. Aber es war eine geile Zeit und ich will auch dann, wenn mal die Wettkämpfe weniger wären, wieder zu dem zurückgehen, dass man so ein bisschen wieder auf den Entdeckermodus geht.
Ja, spannend zu hören. Da kommen wir später im Gespräch auch nochmal im Detail drauf. Hast du ein Lebensmotto oder irgendwie so ein Credo, wo du sagst, danach richte ich mein Leben so ein bisschen aus?
Ja, wenn ich was mache, dann mache ich es gescheit.
Witzig, genau das gleiche hat die Laura Dahmer ja auch gesagt im Podcast.
Okay. Hey, Laura ist gut drauf und die macht es auch wirklich so, wenn sie sich was einbildet, dann zieht sie es halt voll durch. Bei mir ist gerade so, dass ich halt im Trailsport ja aktiv bin und halt da meinen ganzen Fokus drauf setze. Für was anderes bleibt momentan keine Zeit und auch sportlich gesehen, also ich muss mir entscheiden, will ich jetzt ein besserer Läufer werden und im Wettkampf besser performen oder will ich einfach Gaudi haben am Berg. Und wie vorhin schon gesagt, die Genusstouren, wo man einfach den ganzen Tag unterwegs ist und so ein bisschen ja, Entdeckermodus hat, das habe ich im Moment ganz, ganz wenig. Letzte Saison vielleicht zweimal. Und das fehlt mir ein bisschen. Aber mein Motto ist halt jetzt gerade, ich bin in einer guten Phase, in einer guten Form, alles für den Sport halt auszurichten. Und dann gehört halt einmal so stumpfe Einheiten dazu, dass man einfach nur flach läuft oder im Keller seine Stunden auf Swift verbringt. Das ist halt Teil des Spiels, wenn, ja, ohne dem geht es nicht mehr.
Ja, ich glaube, jeder kennt es, also auch in dem ambitionierten Amateurbereich, das gehört dann einfach mit dazu, vor allem irgendwo auch in diesem Wintertrainingsblock, über den wir auch gleich nochmal reden. Vielleicht kurz vorab, als ich erfahren habe, dass wir zwar heute raschen können, habe ich erstmal richtig, richtig gefreut, weil ich auch irgendwo im Trailsport halt echt verwurzelt bin. Und habe mir dann aber gedacht, boah, jetzt musst du dir echt irgendwas ausdenken, damit es für dich als Gast auch nicht fad wird, weil du ja wirklich in sau vielen Podcasts zu Gast bist und nicht immer irgendwie das Gleiche erzählen magst, denke ich mal.
Ja, gib mir da recht, ja.
Und ich habe deswegen heute relativ spontan ein kleines Experiment gewagt und habe einfach mal ein paar andere Persönlichkeiten aus der Trail-Community gefragt, was ihnen zu dir als erstes einfällt.
Geil. Okay, bin ich gespannt.
Was meinst, also an der Stelle erstmal danke für alle ans Mitmachen. Was meinst, was waren so die Kernaussagen oder welches Thema ist immer gefallen?
Vielleicht sehr akribisch. Mhm. Mehr weiß ich jetzt auch nicht. Ich komme schlecht von außen einschätzen. Das sollen das selber andere machen.
Ja, ja.
Aber, ja, ich bin gespannt, was die Leute gesagt haben.
Also dann schon mal so viel vorab. Da warst du ziemlich akkurat unterwegs. Ich würde so zusammenfassen, dein Mindset und deine Struktur war immer so das Thema, was definitiv als erstes kam. Ich kann dir mal ein paar O-Töne geben. Roxy Buchauer hat gesagt, die ist auch Dynafit-Athletin und letztes Jahr bei der WM über die gleiche Distanz wie du an den Start gegangen und da extrem starke Fünfte geworden. Und die hat gesagt, wortwörtlich, Hannes kann kämpfen und ist immer akribisch vorbereitet. Da haben wir die Akribie. Trotzdem vergisst er die richtigen Werte wie Hilfsbereitschaft und Zusammenhalt nicht.
Oh, sehr nett.
Also ein Riesenkompliment
erstmal. Ne? Danke.
Und ich musste dann schmunzeln, weil der erste Gedanke vom Adrian Niski, der auch mit dir an der Startlinie stand, auch gleiche Distanz bei der WM, der hat auch sofort gesagt, dass du dich akribisch auf die Rennen vorbereitest und schaust, dass alle Teile, die entscheidend sind, auch irgendwie zusammenpassen, was dann wiederum sich halt in deiner Konstanz widerspiegelt. Also es waren so die ersten zwei Leute und die haben einfach mehr oder weniger fast exakt das Gleiche gesagt.
Ja, der Adrian weiß, ich habe schon mit dem im Zimmer geschlafen. Ja, und der war ein bisschen erstaunt, wie viel Material ich in das Zimmer gebracht habe. Eigentlich ist es ja nur Laufen, aber ich habe immer extrem viel Material dabei, ja.
Ja, aber ich meine, er hat ja eben auch gesagt, hey, das ist wahrscheinlich einer der Gründe für diese Konstanz.
Ja.
Und da muss ja was dran sein, oder? Also ich meine, wenn bei dir als erstes Stichwort kommt, okay, die anderen könnten vielleicht Akribie sagen und so dieses ja. Vorbereiten und die anderen bestätigen es, oder? Ich habe noch eigentlich zwei. Der Moritz Aufderheide, auch ein Trailrun-Profi, der hat gesagt, er bewundert einfach deine stoische Art, das Training auszuführen. Egal, ob es schlechtes Wetter ist oder sonst was, du ziehst halt durch, ohne dabei aber den Spaß zu verlieren. Und schaffst es auch, die Verantwortung an deinen Coach abzugeben. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch was, wo sich viele andere Profiathleten schwer tun.
Hat er gut gesagt, weil es auch wirklich zutrifft. Er sieht mich zwar nicht beim Training, aber er sieht halt virtuell, was ich so treibe. Und es ist auch wirklich so, ich gebe meine komplette Verantwortung an meinen Trainer Lars. Der macht sich da Gedanken und der macht sich extreme Gedanken, wie ich mich gerade fühle und kann es halt eigentlich anhand von den Daten nur ablesen. Er sieht mich ja wirklich nicht. Hm. Und ja, mit diesem System fahren wir ganz gut und ich mache mir da wenig Gedanken, was ich morgen trainieren muss, sondern ich bereite mich eigentlich nur auf die Einheit vor, die er mir aufschreibt.
Ja, und das nimmt dir am Ende ja wahrscheinlich ziemlich viel Kopfzerbrechen ab, oder?
Ziemlich viel Arbeit, ja, genau. Ja. Und das ist perfekt, weil somit kann ich mich auf das konzentrieren, was ich in dieser Einheit halt zu machen habe. Wenn es nur locker ist, dann ist es ja ganz easy, aber wenn es halt hart ist und eine wichtige Einheit, dann will ich mich auch auf die vorbereiten. Und mit Vorbereitung meine ich, dass ich nicht einfach mein Gewand anziehe und die Schuhe und losläufe, sondern mich mental, aber auch körperlich auf diese Einheit vorbereite. Mit einem Warm-up, mit einem Stabi-Programm, mit ein bisschen Motivation, vielleicht durch Musik oder was auch immer. Und so ein Ritual halt auch habe, bevor ich ins Laufen gehe. Das ist dann wieder meine Arbeit und alles andere übernimmt halt dann mein Trainer.
Ja, ja, ich glaube, wenn man dann mal wirklich tief einsteigt und merkt, wie viel Details da dran hängen, auch an so einer Einheit, dann macht es irgendwann voll viel Sinn, diesen ganzen analytischen Block erstmal abzugeben. Ich glaube halt, dieser Vertrauenspunkt ist wahrscheinlich echt der Knackpunkt, oder? Dann zu sagen, hey, ich vertraue auch dann meinem Trainer zu 100% und muss mir über diesen analytischen Teil halt nicht so viel Gedanken machen. Klar wirst du auch mal in deine Daten schauen und das irgendwie verstehen und dich selber analysieren, aber halt, wie gesagt, einmal diese große Belastung so ein bisschen von sich wegzuschieben.
Ja, oder? Richtig, ja. Das ist auch, was der Flo Neuschwand der letzte Mal zu mir gesagt hat. Seitdem er auch bei meinem Trainer ist, er muss sich um keine Trainingsinhalte mehr Gedanken machen, weil ihm haben ein bisschen so die Ideen ausgegangen über die Jahre, weil man halt, man trainiert das auch, was man gern macht. Aber ab und zu muss halt einmal so Arschtritt sein und du musst einmal was machen, auf was du keinen Bock hast. Und dafür ist der Trainer ganz gut.
Ja, glaube ich.
Auf Intervalle, ganz ehrlich, wer hat da drauf Bock? Aber
das war so ein Type-2-Fan, oder? So währenddessen denkt man sich, ey, was mache ich hier eigentlich? Und danach ist aber wieder geil.
Natürlich, das ist ja das beste Gefühl überhaupt. Das, die Zeit nach dem Sport oder wenn man die Uhr dann wirklich stoppt und seine Einheit speichert und dann zufrieden ist und ja, vielleicht am Anfang keinen Bock gehabt hat, aber ja, mit einem guten Gefühl, mit einem zufriedenen Gefühl heimkommt. Ja, besser geht's hin.
Schau, oder? Apropos von Neuschwander, das ist der letzte O-Ton und ich würde sagen, in den hören wir einfach mal zusammen rein.
Ja.
Jetzt müssen wir hier ein bisschen Technik improvisieren, aber ich glaube, es geht.
Ja, ich war tatsächlich gerade mit Hannes laufen. Ich habe 32 Kilometer gemacht, eher so, keine Ahnung, was das waren, 20 oder so. Ich bin nach Ruhpolding zu ihm gelaufen und haben eine schöne Runde gedreht. Ja, was soll ich direkt zu Hannes sagen? Super Trainingsbuddy. Er ist flexibel, hat ab und zu dann Zeit und dann trifft man sich spontan wie heute Morgen zum Dauerlauf, zum längeren und ja, hat so viel Spaß und das Training, ja, fällt einem leichter zu zweit. Man quasselt ein bisschen über unseren Sport, den besten Sport der Welt. Also Hannes, super Typ, mental stark, ein cleverer Sportler, der clever trainiert, auf jeden Fall. Nicht zu viel, nicht zu wenig, genau die richtigen Akzente setzt und ein Weltklasse Ultratrailläufer und Buddy. Also was will man mehr sagen, ne? Top-Typ. Ich laufe sehr, sehr gerne mit Hannes wie heute Morgen.
Ich weiß, das ist schön.
Kann ich dir auch gerne noch weiterleiten. Würdest du all die Aussagen so unterstreichen? Weil ich finde, da waren echt super spannende Sachen dabei. Die haben sich alle so ein bisschen überschnitten, waren aber alle mit einem unterschiedlichen Schwerpunkt. Und ich finde es spannend, dass der Flo vor allem so dieses clever Trainieren angesprochen hat.
Ja.
Nicht zu viel, nicht zu wenig.
Über das haben wir halt auch geredet. Über das clever sein, das auch nachhaltig zu machen über mehrere Jahre. Jetzt habe ich drei wirklich sehr gute Jahre gehabt, wo ich immer gute Leistungen gebracht habe. Es hat vieles gut funktioniert. Ich habe mich entwickelt, obwohl ich jetzt nicht mehr der Allerjüngste bin, aber ich habe ein gutes Alter für den Ultrasport. Und ich bin dennoch noch motiviert. Ich habe keine körperlichen Wehwehchen, die mir jetzt wirklich aus der Bahn bringen. Und ich weiß noch, was ich zu machen habe, um noch besser zu werden. Und das ist auch sowas. Man kann schon mal schnell schaffen, nach oben zu kommen, aber dann oben zu bleiben. Ich habe letztes Jahr gesagt, das Schwierigste ist dann, dass du deine Erfolge wiederholst und dass du immer wieder nur einen draufsetzt. Das ist wirklich schwer. Nach oben zu kommen, das ist möglich, aber oben zu bleiben ist das Allerschwerste. Und das ist wirklich eine Herausforderung. Und ich versuche das Ganze einfach clever zu machen und so, dass ich immer noch Spaß habe und immer noch Ziele über die nächsten Jahre verfolge. Ja, und da ist der Flo ein ähnlicher Typ, der ist jetzt hat schon einen Vierer davor und ist immer noch motiviert und wir reden halt immer noch über das, was wir alles machen wollen. Ja, gibt nichts Besseres.
Sau cool, oder? Ja. Also ich glaube, viele kennen ihn wahrscheinlich besser unter seinem Instagram-Handle mit Run with the Flow. Und da sieht man es ja auch. Also das ist einfach so dieses Bock auf Laufen, was euch beide da wahrscheinlich auch ein Stück weit halt verbindet, ja. Oder?
Ja, und heute haben wir am Hausberg unten vorbeigelaufen und dann sagt er so, boah, ich weiß noch, wo wir vor 2 Jahren mal bei so wirklich kalten Bedingungen, es war fast nur Winter, 4x30 Minuten am Berg gemacht haben. Dann denke ich mir, ja, fuck, wie blöd waren wir damals. Aber so im Nachhinein haben wir uns echt gut amüsiert. So, das war das war ein gutes Statement vom Flo.
Ja, ich meine,
aber es bringt es weiter, ja.
Ja, und die Sachen, weißt du, 2 Jahre später seid ihr da, lacht drüber und das bringt ja auch irgendwo so ein bisschen die Gaudi mit rein, oder? Ja,
also, aber ich mach's immer noch.
Lass uns mal bei dem Trainings- und Strukturthema so ein bisschen bleiben. Ist die Struktur dein Patentrezept für alles? Also auch mal abseits vom Sport, bist du, würdest du sagen, ein strukturierter Mensch, was so auch deinen Alltag betrifft und alles drumherum?
Ja, muss ja, weil sonst bringe ich alle Sachen nicht unter einen Hut.
Nimm uns mal mit in deinen Alltag. Wie schaut es momentan aus?
Ja, ein bisschen kompliziert. Also ich arbeite noch, ich bin nicht Vollprofi oder so. Ich habe 28 Stunden Schichtdienst. Bedeutet so 2 bis 3 Mal in der Woche muss ich arbeiten. Wenn ich nicht im Dienst bin, dann stehe ich in der Früh auf, bereits Frühstück vor. Meine Frau steht dann auf, wenn der Klo aufsteht. Mein Bub ist 5 Monate alt und bereite schon mal alles vor, dass sie gleich frühstücken kann, dass der Cappuccino da steht, dass auf jeden Fall von Kaffeeversorgung alles gut ist. Das ist auf jeden Fall mir ganz, ganz wichtig. Dann gehe ich in den Keller, mache mein Warm-up, mein Stabi, kurzes Programm und dann gehe ich halt in die Trainingseinheit. Jetzt sage ich mal, ich gehe als erstes laufen, 90 Minuten, dann gehe ich nur kurz aufs Radl zum Auslockern. Momentan bringe ich so 2 bis 3 Stunden am Tag maximal zusammen, mehr geht nicht mehr. Dann sofort Mittagessen, dann einen kurzen Nap, wirklich 10 Minuten und dann geht es auf die Baustelle. Wir versuchen gerade, ja, versuchen es gut, ein Haus zu renovieren und wir machen es gerade komplett nackt. Ja, da bin ich dann bis 6 Uhr sind wir und dann heim essen, dann habe ich noch ein bisschen ja, Zeit, Netflix zu schauen, nachdem ich halt mit meinem Buben gespielt habe, wenn der im Bett ist. Ja, und dann beginnt der nächste Tag wieder.
Ja.
So ist strukturiert, 14 bis 18, 19 Uhr Baustelle, da bin ich wirklich auch platt. Mehr geht nicht.
Boah, das klingt nach einem brutalen Alltag. Und ich glaube, da ist die Struktur halt einfach, wie du schon gesagt hast, Grundvoraussetzung, damit es überhaupt funktioniert, oder?
Ja, also ein gutes Verhältnis zu meiner Frau, dass da halt alles passt. Wir müssen es gut timen, müssen alles aufeinander abstimmen. Sie schaut, dass daheim alles passt, dass der Burger versorgt ist, das Organisatorische bezüglich dem Haus. Und ich muss halt einfach dann Hand anlegen und da ja, versuchen umzureißen. Mein Körper ist aber nicht unbedingt gemacht für das. Der schmerzt ziemlich. Aber naja, am nächsten Tag geht es wieder weiter. Training als erstes, dann Baustelle. Andersrum habe ich es auch schon mal probiert. Geht gar nicht.
Okay.
Körperliche Arbeit und dann nur Training hat keine Qualität. So muss es einfach gerade laufen. So haben wir es uns vorgenommen. Wir haben keinen Zeitstress. Aber es ist gerade gut, es bewegt sich was, man lernt was Neues, man lernt handwerklich zum Arbeiten und es kann auch teilweise ganz viel Spaß machen.
Ja, glaube ich, voll. Ja. Also kenne ich und ich glaube, es gibt ja auch manchmal wieder eine bisschen andere Perspektive, oder? Also
ja,
auch auf die Einheiten und auch so ein bisschen aufs dankbar sein, dass man das alles irgendwo so machen kann.
Voll, ja. Die Regeneration fehlt ein bisschen, aber ich kann ja da ganz gut mit mehr Schlaf entgegenwirken.
Ja, Schlaf. War ja auch schwer mit kleinem Kitty, oder?
Ja, eigentlich, aber toi, der schlaft echt super.
Habt ihr Glück gehabt?
Boah, aber ich habe ich weiß nicht, was ich sagen darf, ja, Schlafmaske auf und teilweise dann Oropax, weil ich bin in der Nacht keine Hilfe. Ich muss am nächsten Tag auch wieder fit sein. Entweder arbeiten ganz früh oder halt dann wieder trainieren. Ja, so wechseln wir uns halt ab.
Ja.
Wir haben es gewusst, was auf uns zukommt. Wir haben uns darauf abgestimmt und großteils funktioniert es echt gut.
Cool. Finde ich ein richtig schönes Beispiel, dass das so auch funktionieren kann. Hast du bei der körperlichen Arbeit auch sowas wie irgendwie einen Trainingseffekt? Also wenn du jetzt irgendwie einen dritten Tag hintereinander irgendwie eine Wand rausreißt, wird es da irgendwann besser oder ist es jeden Tag gleich zart?
Ja, wenn die... Also beim Schubkampf fahren, nachdem ich halt eine Wand ausgebrochen habe, habe ich mir das am Anfang eingeredet, aber irgendwann ist es mir einfach Ja.
Dann kommt die Realität zurück.
Ja, und das Schaufeln ist immer einseitig. Dann habe ich versucht, auf der anderen Seite zu schaufeln, dass ich halt so abwechselnd Belastung habe, aber war mir dann irgendwann egal. Ich mache viel mit Maske, mit so einer Staubmaske, da kriege ich weniger Luft. Da habe ich mir versucht einzumreden, dass was bringt, aber ja, ich bin jetzt froh, wenn diese harte, staubige und vor allem dreckige Arbeit dann mal vorbei ist.
Ja.
Ja, aber ist okay. Ja. Ich habe im Dezember angefangen. Ich denke, in einem Monat ist das Gröbste vorbei und dann beginnt das Schönere, das Aufbauen.
Ja, ja, glaube ich. Zurück zur Struktur und Training. Woher kommt das? Also ich glaube, wenn ich jetzt Psychologe wäre, dann würde ich wahrscheinlich anfangen, in deinen Kindheitstagen zu kramen. Das lassen wir jetzt mal außen vor. Kommt das aus deiner Leistungssportvergangenheit, jetzt im Ski Alpin und so weiter? Bist du da einfach so reingewachsen?
Ja, würde ich sagen, weil früher hat es halt nur Skifahren gegeben, als Kind angefangen. Wir waren ein super Verein, da hat es halt nur Skifahrer gegeben. Dann wurde es irgendwann mal intensiver und auch irgendwann später zum Beruf. Und wie vorhin schon gesagt, wenn ich mir was einbilde, dann will ich es halt perfekt machen. Beim Skifahren hat es nicht ganz funktioniert, da habe ich dann aufhören müssen, weil Leistung und auch der Körper nicht mehr ganz so mitgespielt hat.
Was bist du gefahren für Disziplin?
Slalom und Riesenslalom.
Ah, okay, also technische Disziplin.
Ja, aber es war eine gute Zeit, ich habe viel gelernt und ich habe auch viel für den Sport jetzt ja, im Trailsport mitnehmen können. Das Verbissene, das akribische Arbeiten, das ja, sich mit dem auseinandersetzen, wenn was vielleicht nicht so funktioniert oder wenn ich was Neues lernen will. Das Laufen habe ich mir auch eigentlich nur selber beigebracht. Ich bin durch Zufall reinkommen, aber ich habe gemerkt, durch Fleiß, durch Arbeit wird man besser, man wird belohnt. Ein bisschen Talent habe ich auch gehabt. Aber diese Fähigkeit, die begleitet mich halt schon mein ganzes Leben. Und beim Laufen ist einfach, weil wenn du viel arbeitest, wenn du viel gut machst, viel richtig machst, wirst du irgendwie belohnt. Mhm. Und der Effekt ist einfach geil.
Ja.
Du musst nur rausgehen und einfach laufen, dann wirst du besser, wirst du schneller. Und das ist ein schönes Gefühl.
Voll. Ja, ich glaube generell, wenn man einfach einen Trainingseffekt sieht, das kennt ja auch jeder, dann motiviert es einen wieder und dann kommt wieder ein Effekt und es motiviert dann wieder und dann kommt man in so eine Aufwärtsspirale. Gell?
Ja, leichte Sucht ist auch dabei. Ja, muss man schon sagen.
Ja.
Und wenn man dann einen Antrieb hat, immer besser zu werden, dann ist das auch was Schönes. Man muss das einfach mögen, aber das Verbissene, die intrinsische Motivation, wenn die da ist, dann ja, ist der Laufsport perfekt.
Aber was war dann der Switch beim Skifahren, dass du ja gesagt hast, na, bis hierhin und nicht weiter? Also ich glaube, du bist Europacup
gefahren. Ja, aber die Entscheidung wurde mir abgenommen. Ich wollte schon weiterfahren. Okay. Ich wurde aufgehört, muss ich mal betonen, wenn es nach mir gegangen war ich weitergefahren, aber die Leistung hat nach einer Verletzung nicht mehr so passt. So ist der Leistungssport, da hast du genau eine Saison Zeit nach einer Verletzung wieder ja eigentlich besser zurückzukommen und ich habe es nicht geschafft und dann bekommst du einen Anruf, danke und auf Wiedersehen.
Schon auch hart, oder?
Ja, so ist der Leistungssport. Also ja. So ist der richtige Leistungssport. Ganz normal.
Ja.
Im Fußball überall ist das Gleiche. Wir wissen es ab und zu nicht im Trailsport, weil man alles so, ja, so locker scheint, aber der harte Leistungssport, wenn du im Kader nicht bist, dann bist du raus und dann ändert sich von heute auf morgen dein Leben. Und die Förderungen fahren weg, alles ändert sich.
Soll der Trailsport da hingehen? Es ist ein kurzer Exkurs, den ich eigentlich gar nicht geplant hatte, aber finde ich ganz spannend.
Das kann wahrscheinlich jeder selber entscheiden. Das Gute ist, du kannst alle Wege gehen, die du möchtest. Du kannst dir eine Serie anschließen, du kannst kleine Events laufen, du kannst aber auch versuchen, professionell das Ganze zu betreiben. Je nachdem, was du vorhast, was deine Ziele haben, die Richtung kannst du einschlagen. Du kannst versuchen, bei einer WM zu starten, du kannst aber auch nur Dorf- und Volksläufe machen. Also jeder hat die Möglichkeit.
Kurze Werbung.
Die Marke Dynafit steht für Produkte von Athleten für Athleten. Und spätestens durch das Gespräch mit unserem heutigen Podcast-Gast Hannes Namberger kann ich sicher sagen, dass das nicht nur ein reiner Marketing-Claim ist, sondern sich wirklich zu 100% in deren Entwicklungsarbeit widerspiegelt. Das beste Beispiel, das für Sommer 2024 komplett neu konzipierte DNA-System. Trailrun-Produkte, die bis ins letzte Detail durchdacht und mit innovativen Features speziell für den Spitzenbereich entwickelt sind. Der Dynafit Ultra DNA-Schuh ist dein schneller Wettkampfschuh auf allen Ultradistanzen. Die neue Speed Plus Zwischensohle sorgt für hervorragende Energierückgabe bei geringstem Gewicht und garantiert so den besten Laufflow überhaupt. Der Dynafit Ultra Pro 2 ist quasi die Trainingsvariante des Ultra DNA und kommt immer dann zum Einsatz, wenn lange noch länger und oft noch öfter werden soll. Du bist also auf der Suche nach Trailrun-Produkten auf Top-Niveau? Dann schau vorbei im Dynafit Markenshop bei Bergzeit.
Werbung Ende.
Wo war bei dir der Punkt, dass du gesagt hast, okay, boah, laufen, da will ich an der WM teilnehmen, da will ich Weltspitze sein? Weil ehrlicherweise, was ich mich gefragt habe, ist, so ein bisschen auch in der Recherche, bei dem Wechsel von dann irgendwann Ski zum Laufen, finde ich vor allem diesen extremen Disziplinen-Switch so krass. Weil, wie lange dauert der durchschnittliche Slalomlauf? 90 Sekunden vielleicht oder so, wo halt alles zusammengehen und passen muss.
70.
Oder 70. Und jetzt läufst 21 Stunden ein 100-Meiler, so dass er eine 180-Grad-Wendung.
Und weil das Ausdauernde habe ich vielleicht schon immer im Körper gehabt. Der Körper an sich war halt früher eher auf das Kraftausdauernde, also 70 Sekunden und nicht mehr. Der Körper hat nach dem ausgeschaut. Also viel Beinpresse, viel Krafttraining, viel Maximaltraining.
Ich habe da mal so eine lustige Anekdote gehört, dass du bei deinen ersten Läufen noch wunde Oberschenkel in den Seiten gehabt hast, oder?
Ja,
weil die aneinander gerieben haben.
Ja, die haben wir aneinander gerieben. Ich war früher als Skifahrer gar nicht laufen können, weil die Oberschenkel einfach zu dick waren.
Krass.
Aber der Körper hat sich geändert durch viel draußen sein, einfach viel unterwegs sein. Dann habe ich abgenommen und irgendwann war der Körper einfach für das bereit. Aber ich habe nach meinen ersten Wettkämpfen mal so ein Video vom UTMB gesehen, wie geil der Start ist. Und dann habe ich gesagt, ich will dahin, ich will das mal selber erfahren. Und dann hast du halt so nach und nach deine Ziele gesetzt. Irgendwann habe ich gesagt, da war die Skyrunning-Serie noch sehr, sehr im Fokus. Also ein Top-3-Ergebnis war schon mal geil. So aufs Podium einmal. Ja, und irgendwann ist halt mal Sieg bei einem großen Event, beim Lavaredo geworden. Und dann 6. UTMB und dann hat sich so gesteigert und dann werden die Ziele halt höher gesteckt und höher und hat sich nichts geändert.
Ja, glaube ich. Sowas wie Lavaredo, da hältst du ja aktuell den Rekord auch noch.
Gell? Ja, genau.
Ist das was man vorher irgendwie plant oder ist dann das Ziel so, na, ich will das Rennen halt gewinnen und wenn dann ein Rekord dabei mit rumpurzelt, dann umso schöner?
Das Wichtigste zuerst ist immer der Sieg. Wenn ich jetzt am Start bin und ich habe ein gutes Gefühl und ich weiß halt, es ist einiges möglich, dann ist die Zeit ziemlich egal, weil du läufst nicht auf Zeit oder auf Rekord, sondern eher auf das, du musst auf taktische Feinheiten reagieren oder du musst taktische Situationen selber machen, indem dass du mal Attacke setzt oder dass du mal einen Abstand aufläufst und so weiter. Wenn ich dann merke, okay, ich bin vorne und ich kann gewinnen und ich bin nur so auf Rekordkurs, das weißt du meistens nie. Erst kurz vom Ziel kalkulierst du ein bisschen, aber dann setzt halt nochmal alles auf eine Karte und gehst auf All-In und versuchst nochmal zu sprinten bis zur Ziellinie.
Nimm mal die weniger Trailrunner-affinen Hörer und Hörerinnen mit, Lavaredo Ultra Trail, was sind das für Distanzen und Höhenmeter?
120 Kilometer mit 5,8 aufwärts in unter 12 Stunden.
Also 6 das ist schon wirklich sehr brutal.
Ja, ist sehr laufbar. Muss schon sagen, ist sehr laufbar. Ist jetzt nichts Schweres, aber passt gut zu mir. Das 120 ist so meine Distanz, die mag ich sehr gern. 100 ist ein bisschen zu kurz, 170, also 100 Meilen, ein Ticken zu lang. Da kann ich nicht so aggressiv laufen, da muss ich ein bisschen mit Hirn viel machen. Aber 120 kannst du gut durchziehen.
Nimm uns mal den Gedankenprozess mit, weil wenn jetzt so ein, ich nenne es mal Autonormalläufer, der halt mal irgendwo auch mal auf dem Trail unterwegs ist, aber halt, weiß nicht, jetzt irgendwie in München wohnt oder sowas, für den oder die ist es ja erstmal unvorstellbar, wie man irgendwie 120 Kilometer als coole Distanz benennen kann. Wie war bei dir da der gedankliche Prozess von, okay, ich laufe vielleicht erstmal, weiß nicht, einen Trail-Marathon, dann laufe ich mal meinen ersten Ultra und dann plötzlich wird auch eine 120 Kilometer Distanz oder halt eben sogar ein 100 Meiler, also 170, irgendwann realistisch. Wie war das bei dir? Ging es relativ schnell?
Ja, ich habe mit langen Distanzen angefangen. Mein erstes war 50er, was absoluter Blödsinn war. Man soll wirklich nach und nach steigern, Aber mir hat auch keiner gesagt, wie ich das machen soll. Erst später hat mir jemand geholfen, Dani Jung, der hat mich ein bisschen geführt und hat auch gesagt, weil er schon ein Profiläufer war, wie man es ungefähr macht. Und an dem habe ich mich gehalten. Aber die Schwierigkeit im Ultra ist eigentlich, dass man sich mental auf die Distanz vorbereitet. Weil 120, das trainiere ich ja nicht. Bei mir ist nach 40, 50 Schluss. Mehr mache ich nicht, weil es ist Schmarrn.
Ja, physiologisch, oder macht das keinen Sinn? Also.
Ja, und die Regeneration ist einfach zu lange und ich will eher mehr Wochenkilometer schaffen, mehr Qualität ins Training, als mich einmal abzuschießen. Deshalb versuche ich mich halt auf so lange Sachen wirklich nur mental vorzubereiten, oder das ist das Wichtigste. Und mir auf die Schwierigkeiten, auf die positiven Sachen und so weiter, ja, im Klaren zu sein. Und wenn es halt im Rennen ist, dann kann ich auf das agieren, ich kann mir Pläne schmieden, ich kann, ja, ich weiß einfach, was auf mich zukommt, so ist. Ja, und so fahre ich ganz gut mit dem System. Ja. Wenn man sagt 12 Stunden, dann weiß ich, die ersten 4 verfliegen, dann wird es extrem hart und hinten raus hast du einfach nochmal so einen Boost und ja, das ist ein schönes Gefühl.
Ja, das ist auch das, was dann den Spaß mit reinbringt, oder? Und du hast ja gerade nochmal gesagt, lieber qualitativ hochwertige Einheiten, statt jetzt dann nur auf Volumen und Umfang zu gehen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich halt echt diese riesengroße Balance, oder wo sich viele auch schwer tun, die Balance zu finden. Ich meine, es kam ja auch in den O-Tönen immer wieder raus, du schaffst es, diese Struktur zu halten, die Qualität hochzuhalten, aber halt den Spaß dabei nicht zu verlieren.
Ja, Spaß ist nicht immer, muss ich auch sagen.
Aber es, halt im Großen und Ganzen.
Im Großen und Ganzen schon, aber manchmal ist es einfach harte Arbeit und du gehst raus und du erledigst halt jetzt hier deine Arbeit. Mhm. Trotzdem soll ich schon einmal der Spaß im Fokus sein, weil sonst geht es nicht und sonst machst du es auch nicht lang.
Ist die Abwechslung ein Teil davon? Also jetzt im Winter zum Beispiel, da, wenn man dich verfolgt, sieht man dich auch oft immer auf Ski, klar auf der Rolle.
Heuer war es nichts mit Ski. Heuer war es sehr mau. Ende November, Anfang Dezember war es gut. Aber ich habe Spaß einfach am Leiden oder halt an der Bewegung selber. Und das reicht mir. Mhm. Ich brauche das, oder mein Körper braucht es, sie ja, zu belasten. Und das kann auch Spaß machen. Es kann auch Spaß machen, wirklich 3 Stunden unten auf der Rolle zum Schwitzen. Du siehst immer das Gleiche. Es ist furchtbar warm, du schwitzt bis zum Gehtnimmer. Du fährst immer das Gleiche, aber es kann genauso Spaß machen.
Wenn man sich halt richtig drauf einstellt, oder?
Ja, wenn man es halt irgendwie will. Weil ich verfolge mit dem auch ein Ziel. Ziele haben halt bei mir 3-4 Mal im Jahr. Das sind die großen Events. Und mit solchen Einheiten komme ich dann meinem Ziel einen Schritt näher.
Weil sie dann halt auch von der mentalen Komponente her so wichtig sind. Also ja. Gibt es auch die Einheiten, wo du sagst, das ist jetzt einfach wirklich auch 50% einfach mentale Einheit für den Kopf?
Ja, gibt es auf jeden Fall. Wenn man gar keinen Bock drauf hat, das kennt jeder. Nee. Wenn es nach der Arbeit ist, wenn es schon dunkel ist, wenn es grausig ist, ja. Wenn du schon müde bist, dann gehst du aber raus und du besiegst deinen inneren Schweinehund. Das ist geil. Ich weiß mittlerweile, wie ich mit dem umzugehen habe. Ich muss mir einfach ganz stumpf meine Sachen schnappen, anziehen, rausgehen. Dann dauert es 10, 15 Minuten. Ich habe keinen Bock. Und dann wird's. Und dann wird's. Und dann weiß ich, okay, passt, jetzt bin ich drin. Jetzt wird's besser. Und ich komme zufrieden heim. Und ich denke nur an das und nicht an meinen inneren Schweinehund, den ich als erstes zu besiegen habe. Aber es geht, glaube ich, jedem so. Ja. Du musst es nur schaffen. Du musst einfach stumpf dir ein Ritual und überlegen, wie du ja, diesen Schweinehund da kurz überwindest und dann geht's.
Ja, und das ist für jeden individuell wahrscheinlich anders, oder? Also mir hilft da schon auch extrem quasi der externe Support in Form von Trainer und Trainingsplan. Genau. Also einfach zu wissen, okay, ich habe das jetzt halt noch irgendwie in Trainingspeak stehen und jetzt wird das halt gemacht. So, ja, genau. Wenn es halt wahrscheinlich nichts hast und dir denkst, ja, okay, dann mach ich's morgen.
Ja.
Also, aber da muss wahrscheinlich jeder für sich selber rausfinden, was ist die Motivation, gell?
Absolut, es kann ein Strava sein, es kann sonst irgendein Portal sein oder es für dich selber die Wochenkilometer oder dein Ziel, was du hast am Ende des Jahres.
Ja. Ja, voll. Jetzt kommen wir gerade so aus diesem Wintertrainingsblock. Wie schaut der generell bei dir aus? Lass uns mal von quasi der großen Ebene so ein bisschen ins Detail vorarbeiten. Kannst du pauschal sagen, so ist dein Wintertrainingsblock slash vielleicht Off-Season aufgebaut?
Im Endeffekt kannst du drei Sportarten: Laufen, Radfahren und Skibergsteigen. Wenn es geht, Skibergsteigen perfekt, weil es dein Apparat einfach mal entlastet. Du machst eine Bewegung, die aber auch dem Laufen sehr ähnlich ist. Bergauf hast du das Steigen aus dem tiefen Winkel, du hast Stockarbeit und du hast Gaudi beim Abfahren. Also perfekt. Du kannst extrem viele Höhenmeter machen, du kannst super Volumen schruppen, du kannst Ernährung testen, du kannst Hitzemanagement viel machen. Ja, das ist das Perfekte am Skibergsteigen. Du kannst aber auch Intervalle machen. Leichte Ski, schwere Ski, alles. Laufen an sich begrenze im Winter ganz stark auf maximal 2 Stunden. Viele VO2 Max-Einheiten, viele lockere Einheiten, aber fast keine Long Runs. Weil es meinem Körper nicht gut tut, bei der Kälte zu lang draußen zu sein. Meine Gelenke, meine Knie, meine Hüften, die merken das einfach. Wenn es wirklich kalt ist, wenn es jetzt unter 0 Grad hat, dann bin ich bei den Longruns einfach raus und in 2 Stunden schaffe ich auch meine 24 Kilometer. Also es reicht. Und das Radl ist einfach ja, sowohl für den Körper gut, aber auch für die Anstiege wieder sehr positiv, weil du kannst Low Cadence fahren, wenig Umdrehungen, du kannst ebenfalls Ernährung, Intervalle, Hitze und alles Mögliche mit einbauen. Und aus den 3 Sportarten ja, bildet sich eigentlich mein komplettes Wintertraining. Ich mache viel lockere Sachen, aber auch viele VO2 Max Einheiten, bedeutet Intervalle von, das kürzeste ist 3 Minuten und das längste haben 20 oder 30 Minuten.
Vor allem nicht kürzer? Also man könnte jetzt auch sagen, hey, wenn es noch kürzere Intervalle laufen würdest, dann wäre noch mal mehr Speed-Fokus. Oder brauchst du den auf den Ultradistanzen?
Ich bin jetzt langsam, bis ich da auf Temperatur komme. Ich bin furchtbar langsam. Ich kann ja, sprinten wird schon irgendwie funktionieren, aber ich kriege meinen Puls auch nicht so schnell drauf. Also 3 Minuten, das passt. Minute auf dem Rad, ja, das kannst du schon machen. Muss ich meinen Trainer fragen, ganz ehrlich. Ja. Ich weiß nicht, 3 Minuten ist das kürzeste. 5, 8, 12, das ist so Standard. Wenn es lang geht, auf 20 Minuten. Und somit fahre ich ganz gut. Ich habe noch nicht überlegt, wieso nicht 1 Minute? Keine Ahnung. Wirklich,
was ist. Ja, und dann halt ab und zu mal die 4x30 Berghammer, oder?
ja. Wenn es geht im Winter, kann man das mal gut mit einbauen. Aber es wird dann eher, also im Moment mal es eher, wenn es kurz vorm Wettkampf ist, mal nochmal so 2x30 oder eher dann 20 Minuten, weil sonst wird die Einheit einfach zu lange.
Und dann bei quasi Renntempo?
Ja, Race Pace bei so langen Sachen. Alles Vorgabe Herzfrequenz. Ja, und einfach dann in diesem Bereich sie länger aufhalten.
Also heißt, du steuerst oder dein Trainer steuert dein Training wirklich auch basierend auf Herzfrequenz und Dauer?
Ja.
Also genau. Quasi keine Pace-Angaben oder.
Ja, Pace bringt nichts am Berg. Ja. Weil es nicht geht mit Steigung oder mit Untergrund. Wenn du sehr technisch läufst, dann hast du auch weniger Watt, sag ich jetzt mal. Ja. Wenn du auf Gravel läufst, auf einfachen Kieswegen, dann ist es okay, aber das kann er ja anhand von den Daten gar nicht lesen. Deshalb gehen wir immer nach der Herzfrequenz und nach der VAM, das heißt Vertical Ascent Parameter oder so.
Ja, also vertikale Geschwindigkeit.
Genau, die vertikale Geschwindigkeit. Und das sind so Faktoren, auf die schauen wir. Und das ist dann ja das Wichtige fürs Rennen. Im Rennen schaue ich nur auf die Herzfrequenz. Was anderes interessiert mich nicht. Mehr brauche ich nicht. Das ist der Limiter für mich, dass ich nicht zu schnell laufe, nicht zu langsam. Und ja, zu langsam eh nicht, aber das ist halt nicht über Pace.
Ja, und dass du dann hinten raus wahrscheinlich halt wirklich nochmal genügend Energie im Tank hast, um auch nochmal zu zünden.
Ja, zünden ist so.
Ja, relativ.
Ja, genau. Man versucht es, aber man schafft es eh nicht einfach. Ja.
Aber im Vergleich zum Feld oder halt dann zur aktuellen Spitze.
Genau. Und, ja.
Sneaky Frage, ich bin mir ziemlich sicher, du wirst mir nicht beantworten, aber was läuft so ein Hannes Namberger für die Herzfrequenz im Grundlagenbereich?
Zone 2?
Ja.
Also Grundlage, ja, ist für mich Zone 2. Wo beginnt sie? Von 137 bis 153.
Okay.
Aber
Das bringt weil auf Strava sind die Herzfrequenzdaten von dir raus, gell?
Ja, ja. Nur bei Rennen sind es öffentlich. Kommt man immer recht hoch. Wenn ich Intervalle mache, dann hört es bei 174 auf. Ich komme ja im Training nicht so verausgaben wie im Rennen.
Das übers Limit gehen?
Ja. Hm. Vielleicht, wenn ein anderer dabei ist, ja, aber ich trainiere 99% alleine, dann schaffe ich es auch nicht, mich so abzuschießen, dass ich wirklich dann da liege. Im Rennen kein Problem. Also gibt sehr viele Rennen, wo ich im Zelt quasi, im Medical-Zelt dann so wieder aufwache oder so. Ist mir oft passiert, weil ich halt genau bis zur Ziellinie denke und keinen Schritt weiter und mich wirklich dann extrem schinden kann. Im Training schaffe ich es sehr schwer.
Würdest du sagen, das ist was, was man einfach hat und kann? Oder kann man das ein Stück weit auch lernen?
Ja, man wollen.
Ja.
Kennt das wahrscheinlich jeder. Jeder, glaube ich, hat so einen Instinkt wahrscheinlich. Ja, weiß ich nicht. Kann man mal probieren. Bei mir war es oft das Problem, dass ich dann in der letzten Stunde zu wenig gegessen habe. Hm. Und der Körper kann viele Reserven freimachen. Aber du musst das halt im Ziel auch gleich wieder füllen. Und das habe ich oft vernachlässigt.
Ja, ja, ich glaube, das sind halt genau die Learnings, oder? Durch die jeder mal durchgehen muss. Und mit denen man da dann auch einfach wieder wächst und dann merkt, boah, wenn ich hier was verändere, dann wird es plötzlich viel, viel besser. Und dann ist man ja wieder genau das, man sagt, geil, so macht es auch wieder Spaß.
Ja, ja, genau.
Also, oder also in dem Moment, klar, da erst nicht, aber dann im Nachhinein. Ich meine, jetzt sieht man, wenn man dich so ein bisschen verfolgt, dass du auch bei den anderen Sportarten hier und da mal einen Wettkampf mit einbaust. Bis letztes Jahr dein erstes Radlrennen auf dem Gravel gefahren, gell? Und ich glaube, dieses Winter hast du der erste Skimo
gemacht. Ja, genau, mein Skizentrennen.
Genau. Einfach aus Gaudi-Gründen oder weil Wettkampfatmosphäre oder was ist da so ein bisschen der Ansporn?
Gaudi vor allem.
Okay.
Wettkampfatmosphäre, aber auch, ich will gerne mal neue Sachen lernen oder mal sehen. Mhm. Ich war schon mal Staffelläufer beim Triathlon, bei der Challenge Rot. Ich wollte einfach mal wieder was Neues sehen. Skimo finde ich cool. Ich habe einfach gar keinen Plan vom Wechseln. Bin viel zu langsam beim Fälle abreißen. Viele Fehler gemacht, aber ich würde es auf jeden Fall nochmal probieren. Ich will auch irgendwann mal einen richtigen Marathon laufen.
Straße?
Ja, Straße. Mhm. Heuer habe ich schon mal einen Halbmarathon geschafft. Mhm. Was habe ich? Ja, letztes Jahr Gravelrennen. Voll geil. Das wird mein Sport nach dem Trail.
Für die Rente.
Für die Rente, ja.
Für die Trailrun-Rente.
Na, voll geil. Hat mir voll taugt. Habe ich auch gar keinen Plan gehabt. Mhm. Aber mir taugt es einfach, sie in einem Sport rein zum Fuchsen, sie damit zum Beschäftigen. Ja, was noch? Triathlet wäre auf keinen Fall, aber...
Weil schwimmen?
Nein, weil mir das... ich hoffe, ich sage jetzt da nichts falsch.
Haus raus.
Nein, mir hat die Atmosphäre nicht taugt. Die waren okay. So narrisch auf die Daten. Die haben nur auf Daten geschaut, auf Pace, auf Watt, auf Neodicke und das. Und die waren zu materialfokussiert und haben aber vergessen, dass das Rennen dann einfach ein Rennen ist. Mhm. Die haben zu viele Sachen außenrum beachtet, aber ein Wettkampf ist eigentlich nur all out, also fast all out und gib ihm und hol alles aus dir raus. Und ja, klar, das Material ist sehr entscheidend, aber im Trail ist halt das Geile. Mann gegen Mann, wir haben alle ähnlich gutes Material. Wir haben super Schuhe, die haben hochentwickelt, die haben perfekt auf uns abgestimmt. Dann haben wir alle kurz gewarnt. Verpflegung ist mittlerweile auch kein Geheimnis mehr. Klar gibt es noch ein paar Secrets, die man beachten muss, aber dann geht es einfach Mann gegen Mann auf einer natürlichen Art und Weise und das finde ich so geil. Mhm. Und ja, der Beste gewinnt, der wo am ersten im Ziel ist der Beste an dem Tag. FKT habe ich überhaupt nicht mehr, weil es zu viele Faktoren haben, die wo nicht immer mit reinspielen. Und das, ja, bei Ultras ist einfach perfekt. Einfach kämpfen bis zum Umfallen. Und
nochmal ganz kurz zurück zu dem Thema andere Sportarten, Wettkämpfe. Spürst du da einen Druck, wenn du an der Startlinie bist? Weil ich meine, mittlerweile hast du halt einen Bekanntheitsgrad. Man kennt dein Gesicht irgendwo in der Sportwelt. Macht man sich da Gedanken? Also jetzt beim Radeln vielleicht weniger, weil da weiß jeder, okay, das ist doch nochmal auch so ein bisschen was anderes. Aber jetzt beim, weiß nicht, Skibergsteigen, wenn es da heißt, naja, schau her, der Hannes war vorher Ski Alpin, jetzt ist er irgendwie Profi-Trailrunner, der muss er abliefern da.
Ja, aber jeder, der wo Ahnung hat, weiß, dass das auch wieder ganz was anderes ist.
Ja, klar. Aber es gehört ja trotzdem viel dazu, das nicht an sich ranzulassen, oder?
Ja, aber das ist halt mein persönliches Herangehen oder
voll
meine Entscheidung, wie ich das Ganze sehe. Und ich habe mich gut darauf vorbereitet, aber ich habe es auch mit einer einigermaßen einer Lockerheit gesehen. Habe Spaß gehabt und bin dann danach wieder heimgefahren und habe am nächsten Tag wieder das trainiert, was ich kann. Und ich bin halt kein Multitalent. Ich weiß, was ich kann und das ist Trailrunning auf den langen Distanzen. Mhm. Alles andere mache ich zum Spaß oder mir einfach weiterzuentwickeln oder weil es mir Nutzen bringt für meine Sportart. Deshalb mache ich das.
Ja.
Und was jetzt andere von mir erwarten, ja, das ist mir generell jetzt eigentlich egal. Weil ich mache es, weil ich Bock drauf habe, weil es für mich wichtig ist. Ich bin keinem was schuldig, ich muss nur mir selber beweisen. Aber das ist in allen Sportarten für mich so.
Ja, das ist eine saucoole Einstellung, weil ich habe hier und da schon mal das Gefühl, dass vor allem in dem hohen Elite-Leistungsbereich das hier und da halt schon auch anders ist. Dass dann sich schon viel Kopf darüber gemacht wird, was ist so ein bisschen die Außenwirkung und
ja. Ja, die habe ich gar nicht. Wirklich, das ist mir meistens egal. Wenn ich am Start bin in meinem Sport, dann bin ich gut vorbereitet, dann gibt es keine Ausreden. Dann,
haben wir gehört, akribisch.
Ja, dann passt alles. Wenn ich an einer Startlinie bin, dann hat es immer einen Grund. Entweder weil ich ein Trainingsrennen haben möchte, mit vielleicht sogar einer Vorbelastung. Aber wenn es ein wichtiges Rennen ist, dann bin ich top vorbereitet. Dann gibt es danach auf keinen Fall irgendeine Ausrede oder sonstiges. Dann passt alles.
Mhm. Ist das auch der Grund, warum es keine FKT-Antwort am Watzmann gab? Weil es gab ja, also vielleicht einfach kurz im Kontext für alle, die nichts davon gehört haben, es gab ja 2020 war das, oder?
Ja, während Corona.
Genau, im ersten Corona-Jahr, ja. So ein kleines Watzmann-Überschreitungsbattle zwischen dir und Palzer-Toni, da hast du ja erst seinen Rekord aus 2018 deutlich unterboten und dann hat er irgendwie ein paar Tage später, glaube ich, quasi nochmal einen draufgesetzt mit quasi unter 3 Stunden. Und dann waren ja alle so, okay, wann kommst du jetzt wieder?
Ja, eigentlich gar nicht, weil es war kein richtiges Battle. Die Zeit war einfach perfekt, gerade um da an dem Berg schnell zu sein.
Und es wurde nur ein Battle draus gemacht, oder?
Von halt ja, es war eigentlich eine coole Aktion, weil nichts los war. Ja. Und wir haben ein bisschen, was für uns jetzt nichts Besonderes war. Also bei mir war es wirklich so, ich habe 2 Tage davor entschieden, dass ich es mache. Dann bin ich hingefahren, habe am Tag davor noch an Fotografen Bescheid gesagt, dass er bitte hochgehen soll, einen Grad, dass er ein Beweisfoto hat.
Ja.
Und ich habe es wirklich unsupported gemacht. Ich habe nichts dabei gehabt, außer Windwesten, 600 ml Wasser und 2 Gels und Stöcke. Und bin einfach losgelaufen, habe mich gut gefühlt, habe ein scheiß Wetter erwischt. Es hat ja guten Wind gehabt, der Grad war nass, also es war nicht perfekt. Aber ich habe mich gut gefühlt, habe es durchgezogen. Ich habe mehrmals überlegt, ob ich es überhaupt mache am Grat, wenn es eh schon so glatt ist. Habe es ein paar Mal echt haarscharf beieinander gehabt, aber Downhill wieder super gegangen. Ich habe mich richtig gut gefühlt und habe eine schöne Runde gemacht in 3-0 irgendwas. Ich habe keine Ahnung, wie schnell ich war. Und oder so. Bin dann wieder heimgefahren. Habe es auf Strava hochgeladen. Ja, cool. Dann bin ich weitergefahren nach Cortina zum Radl fahren und auf einmal hat mein Handy die ganze Zeit geschrien und dann denke ich mir, ja, was ist denn los? Dann haben wir so viele Späßel geschrieben, ja, Donio hat gerade einfach aus dem Leben geschossen und hat da oben wirklich alles gegeben. Er war perfekt vorbereitet, hat es halt mit Hilfe gemacht, hat einen Helm gekriegt oben, hat was zum Trinken gekriegt, hat einen Kameramann dabei gehabt und so weiter, dass man es auch gut dokumentiert und auch festhält. Er hat halt mit Support gemacht und deshalb hat auch so jeder seinen Rekord, würde ich sagen.
Ja.
Ich hätte schon mal Bock, das wieder zu machen, aber es passt gerade nicht. Ich möchte gerade die richtigen Wettkämpfe machen, weil, wie schon gesagt, ich habe so ein bisschen die Ausrede, bei mir war es glatt und es hat mir keiner geholfen und beim Toni hat alles passt und ihm haben die Leute geholfen und deshalb haben auch wieder die Rekorde so auf 2 verschiedene Arten.
Ja, das ist das, was du meintest, oder? Das ist halt schwer dann vergleichbar am Ende, weil mein jeder kennt es in den Bergen, ja, es kann halt von einem auf den anderen Tag halt wieder komplett anders sein.
Ja, oder du hast Verkehr um am Grat, dann kommst du nicht vorbei, dann hängt da einer am Seil drin, dann verlierst überall deine Sekunden und deshalb habe ich so diesen Tag gewählt, wo ich gerade unterwegs war. Ja, ja. Aber war gute Erfahrung, super FKT-Strecke, weil es alle Fähigkeiten eines guten Trailrunners so abfordert. Ja, just 2000 Höhenmeter am Stück, einfach nur bergauf. Dann einen guten Grad von 3 Kilometer, wo du technisch sicher unterwegs sein musst. Dann einen Downhill, wo du alles riskierst.
Laufen lassen.
Und, genau, und dann nochmal 10 Kilometer flach in, ja, 33 irgendwas, aber halt Trail. Also, du musst gut ballern können. Ja, ist gut. Ja, kann man ja, gerne mal probieren.
Ja, schau gern. Also, ich glaube, was an der Stelle nochmal ganz wichtig ist, dass da keiner auf blöde Ideen kommt. Das ist echt oben hochalpines Gelände, da muss man dementsprechend vorbereitet sein und so weiter. Ich glaube, das ist den meisten, die zuhören, klar, aber wir müssen es trotzdem mal so ein bisschen mit dazu sagen, dass da keiner auf blöde Gedanken kommt und dass ich dachte, okay, das probiere ich jetzt auch mal aus.
Man muss sich schon gut auskennen.
Da muss schon alles passen. Na okay, aber spannend zu hören. Also dann ist jetzt wirklich erstmal Full Focus Wettkampf und wir erleben jetzt erstmal keine großartig freien Projekte und auch kein Disziplinenwechsel aller Palzer Toni vom Skibergsteigen aufs Rennrad oder so.
Na, gar nicht. Wirklich, ich bleibe bei dem, was ich kann. Das andere Mal zum Spaß. Im Laufen funktioniert gerade vieles sehr gut, deshalb bleibe ich dabei. Manche können 2, 3 Sportarten wirklich perfekt ausüben. Ich kann es nicht, deshalb bleibe ich beim Laufen.
Ja, nein, macht Sinn. Anderes Thema, über das ich mit dir noch quatschen wollte, wenn wir uns auf dem Niveau unterhalten, dann ist ja irgendwann trotzdem auch die Ausrüstung super entscheidend. Also klar, du als Mensch bist die Grundvoraussetzung, aber die Ausrüstung spielt dann irgendwann doch nochmal hier und da eine Rolle. Jetzt hast du mit Dünafit auch einen super langjährigen Partner und hast jetzt für die Sommersaison sozusagen einen eigenen Schuh mitgelauncht, den Ultra-DNA-Schuh. Nimm uns mal mit in so eine Zusammenarbeit. Also wie startet sowas überhaupt? Kommst du da dann auf Dünafit zu und sagst, Leute, ich hätte hier noch 1, 2 Verbesserungen? Oder fragen die bei dir an und sagen, hey Hannes, wir hätten irgendwie Bock, einen Schuh zu entwickeln, der genau auf deine Bedürfnisse passt. Hast Lust, da dabei zu sein? Wie kann man sich das vorstellen?
Man muss ja das schon ein bisschen erarbeiten, dass man halt in die Position kommt, dass man bei einer Entwicklung mitarbeiten darf. Erstens mal durch Leistung, aber auch durch wirklich gutes Feedback immer. Wenn du nur sagst, der Schuh ist schlecht, dann bringt es keinem Schuhbauer was, ja okay. Du musst dir in den Schuh neidenken. Wie soll der aufgebaut sein? Du musst deine Ideen mit neibringen. Und das habe ich mir erarbeitet, weil die vergangenen Schuhe haben nicht funktioniert. Also auf Weltniveau. Die waren vielleicht gemütlich, die waren ganz okay, aber sie haben einen Nachteil gehabt. Sie waren einfach nicht schnell genug.
Okay. Und was machst du das fest? Ganz konkret, kann man das an einer technischen Eigenschaft oder sowas festmachen?
Ja, im Moment sind die Schäume einfach sehr entscheidend. Mhm. Also die Reaktion des Schaumes, der Mittelsohle, dass die nicht nur einfach gut dämpft, sondern halt auch nach dem Zusammendrücken wieder einen Rebound gibt. Mhm. Und das ist das Schwierige gerade. Er kann vielleicht ganz gut dämpfen, aber er muss die nach vorne bringen und oder im Downhill deinen Körper schützen und schonen. Mhm. Wenn du runterläufst, dann muss er dich quasi regenerieren oder dass du nicht diesen Impact von einem normalen Schuh hast. Ja, du musst gut über das Gelände rollen können. Das kann man vergleichen, wie wenn du mit einem Gravelbike bergab fährst und mit einem Downhillbike.
Ja.
Aber am anderen Ende muss das Fahrrad dann auch wieder sauschnell auf der Geraden sein. Und er muss so viele verschiedene Faktoren vereinen. Und das ist das Schwierige. Mhm. Beim Straßenlauf hast du nur Bewegung nach vorne. Beim Trail hast du einen Uphill, flach. Dann hast du einen Downhill, was entscheidend ist. Und dann hast du aber noch das Gewicht und ja, sonst noch was. Und dann auch die Langlebigkeit und die Passform, die wo halt für 170 Kilometer gemacht sein muss. Mhm. Und das ist schwer, sowas zum Bauen.
Ja, also brutal. Die Vorstellung ist super challenging. Deswegen da auch so ein bisschen die Frage, geht man dann jeden einzelnen Bereich separat durch und sagt, okay, jetzt ist hier Prototyp, nur Fokus mal auf Zwischensohle. Oder ist es schon immer so der Schuh im Gesamtbereich, dass du sagst, naja, ich muss aber trotzdem ja auch schauen, hat das Schnürsystem einen guten Halt, ist dann trotzdem noch genügend Platz im Vorfußbereich, wenn mein Fuß irgendwie anschwillt, keine Ahnung, nach 100 Kilometer, was auch immer. Wie geht man da vor?
Gesamtbereich.
Schau, oder?
Wenn du ein Proto hast, man muss sagen, Dynafit baut sehr wenige Schuhe im Vergleich zu Adidas, Nike, Hoka.
Ja.
Es ist eine Mini-Firma, die ist eigentlich nur bekannt in den Alpen. Hoka komplett amerikanischer Markt. Also wir sprechen da von einer kleinen Firma und da arbeiten zwei Leute an dem Schuh. Zwei Schuhbauer. Und ich darf halt irgendwie mitgeschafteln. Und dann versucht man halt alles, was noch so zum Verbessern ist, in jedem neuen Prototypen ja, besser zu machen. Und am Ende versucht man halt, dass halt so der Schuh nicht nur für mich passt, sondern eigentlich für alle dann.
Ja, das ist die nächste Challenge, wo ich mich noch gefragt habe, wie machst du denn das? Weil selbst wenn du jetzt dann am Ende sagst, jetzt passt er, so, dann hat man ja immer noch keine hundertprozentige Sicherheit, dass die Tausende von Läufern da draußen auch sagen, ja, der ist super.
Das ist richtig. Und das ist das brutal Schwere.
Schon, oder? Mann.
Ja, ja. Weil für mich passt er dann am Ende. Zum Beispiel den letzten Proto, wo ich gelaufen habe, hat gut passt. Aber die Mittelsohle, der Schaum, den kann ich laufen, aber halt ein Normalo, wenn der halt mit voller Körperspannung in den Schuhen einspringt, hat der keine Freude. Dann haben wir das halt nochmal ändern müssen, sodass man den nicht auch verkauft, weil bringt nichts, wenn die einen Schuh bauen, der wo für mich funktioniert, aber den kauft keiner.
Aber, also auch das musst du nicht beantworten, wenn es nicht darfst, aber läufst du dann in deinen Rennen den Schuh, den ich jetzt hier auch im Bergzeitjob kaufen kann, oder hast du dann trotzdem nochmal einen separaten mit eben vielleicht der harten Zwischensohle?
Na, heuer laufe ich so, sonst habe ich das noch nie gemacht.
Okay.
Also alle meine Schuhe, was ich in der Vergangenheit, in den letzten Jahren gelaufen habe, das waren alles Protos, weil wir halt immer für das hingearbeitet haben, dass ich mal wirklich einen Schuh aus dem Karton nehme und dann im Wettkampf laufe.
Ja.
Und ich mache noch ein paar Sachen, was, also ich nehme den Schuh jetzt aus dem Karton, den man ganz normal kaufen kann, mache noch ein paar Änderungen, weil es viel mental ist oder viel Spinnerei, bauen wir noch was hier, tun noch was weg und. Nur meine Einlage rein, das gehört auch dazu, weil Rituale mir auch ganz wichtig haben, wenn mal was funktioniert, endet es nicht. Und mit dem fahre ich ganz gut. Und jetzt haben wir einen Schuh, der wo funktioniert.
Aber das finde ich sau cool, weil dann sieht man halt auch, ich meine, wenn man auf der Website schaut, dann steht da halt von Athleten für Athleten. Und ich glaube, es gibt auch wahrscheinlich genügend andere da draußen in der Industrie, da ist es halt ein Marketing-Claim. Wenn ich jetzt aber so eine Story höre, dass ihr da halt über einen gewissen Zeitraum einen Schuh entwickelt und es ist dann der Schuh, den du auch läufst, auch wenn es kleine Änderungen noch von dir gibt, aber es ist der Basisschuh, dann ist es ja schon eine saucoole Sache.
Ja, wir wollten es unbedingt so machen. Mhm. Wir haben aber einen Schuh kreiert, der wohl eigentlich nur fürs Rennen gemacht worden ist. Also von dem Modell, wo du gerade sprichst, den laufe ich einmal in der Woche, weil er sehr scharf ist, weil er mich komplett fordert, ja. Und wir haben noch einen zweiten, das ist der Trainingsschuh, den laufe ich eigentlich nur im Training, weil er einfach gemütlicher ist. Und das andere ist so quasi, ja, wie der Renji damals, den du nur fürs Rennen rausholst, weil der sehr aggressiv ist und weil du top vorbereitet mit diesem Schuh laufen kannst. Mhm. Und die letzten Jahre haben einfach gesagt, wir müssen verschiedene Sachen im Wettkampf testen unter harten Bedingungen, dass wir irgendwann zu dem Ergebnis kommen, okay, wir haben jetzt da ein Rennmodell. Und deshalb bin ich ja in den letzten Jahren nur immer so Protos gelaufen. Wir haben auch manchmal daneben gegriffen, aber meistens war es immer ganz okay. Und so kommt man jetzt zu dem Ergebnis, wir haben einen Schuh, der funktioniert, aber auch ganz deutlich gesagt, das sind Schuhe, die sehr aggressiv sind, für den Körper fordernd, da muss man, es ist kein Alltagsschuh, genau. Ja.
Welcher ist der Trainingsschuh? Ist das der Ultra
1000? Ultra Pro 2.
Pro 2, okay. Ja.
Genau, weil der einfach ein bisschen weicher ist, weil der gemütlicher ist. Das war die Idee dahinter und mit dem fahren wir ganz gut. Und ich habe nicht so viele Modelle, die wo ich laufe, also nicht so viele verschiedene Modelle.
Ja.
Und mit dem bin ich super happy.
Ja, cool. Wir werden euch auf jeden Fall beide Schuhmodelle auch in die Shownotes verlinken, wenn ihr da zuschlagen wollt. Aber eben der wichtige Hinweis, auch wenn es natürlich extrem cool ist, dann deinen Rennschuh zu laufen, das ist dann halt wirklich eben nur was fürs Rennen und nicht irgendwie fürs alltägliche Training. Jetzt habe ich gesehen, du warst letzte Woche auf dem Rückweg aus Italien auch kurz in Bozen im Headquarter. Kannst du schon irgendwas spoilern, was da vielleicht noch so alles kommt, an was ihr gerade arbeitet, oder ist das alles noch streng geheim?
Wir sind sehr zufrieden mit dem Modell, was es gerade gibt, aber dennoch musst du gleich sofort das nächste entwickeln. Und wie schon gesagt, da haben halt zwei Leute, die wollen dann Schuhe entwickeln, anstatt 10 oder 15, wir sind andere Firmen nicht. Und dann dauern die Schritte ein bisschen länger. Produziert werden sie nicht in Bozen, sondern im Ausland. Und dann wird sofort wieder geschaut, was braucht man, was müssen wir noch verändern, was hätte ich noch gern. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, was ich noch gern hätte. Aber ja, gleich wieder fürs Nächste weiterarbeiten. Ich habe verschiedene Ideen im Kopf und muss halt dann den Schuhentwicklern mitteilen, was cool war, was nicht nur ich brauche, sondern vielleicht auch jeder andere. In Bezug auf Winter, in Bezug auf Hitze, auf Kälte, auf lange Distanzen, auf Reaktion und so weiter. Also wir gehen ganz klar weg von Carbon-Schuhe, weil der Schaum mehr ausmacht. Und mit dem fahren wir ganz gut und versuchen einfach schon wieder weiterzuarbeiten.
Wie lange hat jetzt die Schuhentwicklung in Summe gedauert? Kann man das irgendwie festmachen? Also ist das ein Jahr oder sind das drei?
Über ein Jahr nur an dem Modell. Mhm. Aber bis man halt dann auf die Schäume kommt, was funktionieren. Boah, 21 haben wir angefangen, ja. Boah, ja. 21 haben wir meinen ersten Prototyp.
Okay. Ja, das ist schon...
Habe ich nur daheim.
Ordentliche Zeit. Der wird in Ehren gehalten, oder?
Der wurde in Ehren gehalten, ja.
Ja, ist auch cool. Ja, nicht schlecht. Ich glaube, das ist echt spannend, da mal so einen Einblick zu bekommen, was da alles dahinter steckt. Und vor allem, wie du schon gesagt hast, halt nicht bei irgendwie einem großen Weltkonzern, wo halt echt ein riesengroßes Entwicklerteam dahinter sitzt, sondern noch irgendwo in einer, sozusagen recht familiären Struktur. Also
ist wirklich so. Ich habe gehört, was das für Stückzahlen haben. Es ist minimal im Gegensatz zu den großen Playern in dem Sport.
Ja, das glaube ich. Hannes, jetzt habe ich zum Abschluss noch ein paar hoffentlich schnellere Fragen von tatsächlich unseren Bergzeit-Mitarbeitern. Ich habe heute so ein bisschen rumerzählt, hey, der Hannes kommt heute Abend bei den Trailrun-Fanaten Mitarbeitern. Eine Frage war dabei, ob du beim Rennen irgendeinen Glücksbringer dabei hast. Also ziehst du immer die gleiche Unterhose an oder hast du irgendwie, keine Ahnung, einen Armbandel oder sowas?
Ich habe ein Holzkreuz auf meine Rettungsdecke geklebt.
Ja. Ah, okay.
Genau. Ja, cool. Das kann ich gerade noch mittragen, das hat 2 Gramm. Ist
okay. Alles andere wäre dann schon drüber, oder?
Ja, sonst...
Ja, aber wirklich, du reduzierst wahrscheinlich schon krass runter, oder? Also ich meine, man sieht es auch bei den Wettkämpfen, da habt ihr ja nur die ganz kleinen alten Handys auch mit dabei, weil sie halt Pflicht sind und ist auch gut so. Aber da versucht man schon an allen Ecken und Enden zu reduzieren. Ne?
Ja, man soll jetzt nie bei sowas Werbung machen, dass man das reduziert, weil es eine Notfallausrüstung ist für den Fall, dass du nicht mehr weiter kannst. Aber alles, was ich dabei habe, funktioniert da irgendwie. Und wenn ich ein Rennen laufe und es hat 30 Grad, dann weiß ich, kann die Regenhose vielleicht ein bisschen dünner wählen. Da brauche ich keine dicke und da spare ich halt überall. Und ja, ich versuche wirklich jedes Gramm bei einem Wettkampf zu sparen.
Ja.
Aber das, was ich dabei habe, wie eine Regenjacke, wie Handschuhe, wie die Mütze, die funktionieren. Also das ist das normale Equipment, was ich halt auch im Training verwende.
Mhm. Ja, ich glaube, und da sind wir dann wahrscheinlich wieder bei dem Punkt vom Anfang mit akribisch vorbereiten. Das ist halt auch irgendwas, was du vorm Rennen dann einfach mal durchgehen musst, im Training testen musst und dir halt
zurechtlegen musst. Wochenlang davor.
Ja. Ja. Wenn du jetzt so deine Hauptrennen hast, was würdest du sagen, wie viele Wochen im Vorhinein fängst du dir an, Gedanken zu machen? Also Streckenprofil, was brauche ich wirklich von der Ausrüstung her, wie mache ich es und so weiter?
6 Wochen.
6 Wochen?
Ja, sehr lange. Also doch, oder eigentlich geht der Fokus nie weg von dem Rennen. Wenn ich meinen Wettkampfplan habe, dann geht es immer wieder durch, was die einzelnen Schwierigkeiten und die Charakteristik des Rennens ist. Ist es laufbar, ist es technisch, viele schwere Anstiege oder UTMB, wo einfach ewig lang dauert. Und das geht immer wieder durch und weiß halt, ja, in jedem Training, für was ich das mache und bereite mir halt währenddessen schon vor.
Ja, glaube ich. Zweite Frage war, was sind deine letzten Gedanken an der Startlinie? Komplett im Tunnel oder gibt es da nochmal eine Rennvisualisierung, also von den einzelnen Abschnitten? Hast du ein Ritual?
Das Geile ist an der Startlinie, dass die meiste Arbeit getan ist. Du hast trainiert, du hast gegessen, du hast regeneriert, du hast alles gemacht, dass du hier jetzt starten darfst und du bist gesund, du bist glücklich und in einer Topform und jetzt kannst du die einfach vernichten. Du kannst jetzt einfach nur noch laufen. Du musst nichts machen. Alle anderen haben die schwere Aufgabe, außenrum dir den Lauf so schön wie möglich zu machen. Meine Supporter, meine Frau mit den ganzen Verpflegungsstationen. Ich darf jetzt einfach nur laufen und das ist ja das Beste, was es gibt. Ich muss mit meinen Nutrition einschirmen, ich muss meine Werte erhalten und dann darf ich einen geilen Tag haben. Und das ist schön, dafür bin ich immer dankbar, weil ich habe es an die Startlinie geschafft. Und jetzt geht's los.
Ja, geil. Das ist eine super coole, positive Einstellung. Ich glaube, die sollte sich jeder irgendwie so bewahren. Apropos Startlinie, das ist auch die letzte Frage in dem Sinn. Kannst du schon verraten, bei welchen Rennen du dieses Jahr am Start bist?
Also ich habe 4 wichtige. Das haben meine A-Rennen, Transvulcania, Lavaredo, UTMB und Kapstadt.
Schöne Destinationen auch.
Ja, ich habe zwar schon alle gemacht, aber aufgrund der ganzen Sachen, was ich gerade so nebenbei zu machen habe, möchte ich nicht nach Amerika fliegen, weil die Vorbereitung auf Rennen in den USA extrem haben. Und auf die ganzen, was ich gewählt habe, kann ich mich daheim gut vorbereiten. Und Lavaredo liebe ich einfach, Transvulcania ist geil, UTMB weiß ich, wie es funktioniert und Kapstadt ist einfach nur mal so ein Bonus hinten drauf. Ja, so ist mein grober Plan, ob er dann wirklich funktioniert, schauen wir dann. Man kann immer mal ein bisschen was verändern, aber an dem versuche ich mich so durchzuhangeln und dann schauen wir, wo wir im November stehen.
Sehr, sehr cool. Wir werden es, glaube ich, alle gespannt verfolgen. Hey, an der Stelle müssen, sage ich jetzt, wir leider mehr oder weniger einen Cut machen. Es gäbe noch so krass viele andere Themen. Glaubst du, die ganze Entwicklung vom Sport, was da gerade passiert mit UTMB-Rennen und was Kilian und Zach Müller auch so ein bisschen noch versuchen mit bewegen, da gibt es ja unglaublich viel.
Ah, das können andere beantworten.
Ich glaube auch, nur beziehungsweise auch an der Stelle, und das ist vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich, aber Support ist auf jeden Fall hier angebracht, deswegen schaut gerne einfach mal die Podcast-Plattformen durch. Man muss einfach nur deinen Namen eingeben und findet echt viele von sehr, sehr renommierten Podcast-Kollegen, die alle coole Gespräche aufgezeichnet haben mit dir und ich glaube teilweise halt auch mit anderen Schwerpunkten. Und wenn es da einfach Interesse dran gibt, dann da gerne mal nachschauen und sich auch die anderen Podcast noch anhören. Hannes, hast du noch berühmte letzte Worte? Gibt es noch irgendwas, was du loswerden magst?
Wir haben alles gesagt.
Schon, oder?
Wir haben vieles besprochen, was wir noch nie im Podcast gehabt haben.
Ah, sehr gut. Freut mich.
Danke für deine Zeit. Danke fürs Zuhören an euch. Habt Spaß draußen beim Laufen. Und ja, ist ein super Sport. Er tut extrem gut. Man kommt zufrieden heim. Es ist sehr gut für die ganze Familie, weil dann ist man zufrieden in seiner inneren Mitte und wünsche euch alles Gute.
Voll, dem kann ich mich nur anschließen und zum Schluss trotzdem noch mal ein kleines Kompliment. Ich glaube, es kam von vielen raus, aber es ist unglaublich cool, dass du noch so ein nahbarer Top-Athlet bist. Das macht wirklich einfach Spaß und ich glaube, das ist auch nicht gang und gäbe, deswegen behalte dir das unbedingt bei. Ist richtig, richtig cool.
Ist hat nur, Spaß gemacht. Ist nur Laufen. Ich bin nur schneller im Ziel als andere, deshalb muss man jetzt hier nicht anders verhalten.
Das war die Interviewfolge mit Hannes Namberger. Ganz ehrlich, ich fand Hannes schon vorher eine echt inspirierende sportliche Persönlichkeit und ja, würde fast sagen, sportliches Vorbild. Und das hat sich während dem Gespräch einfach nochmal richtig bestätigt. Ich support viele seiner Ansichten und hoffe, ihr hattet beim Zuhören genauso viel Spaß wie ich bei der Aufnahme. Wenn euch der Bergzeit-Podcast gefällt, dann abonniert ihn gern und schreibt eine Review auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. In 2 Wochen gibt's eine richtig interessante Beratungsfolge zum Thema Alpencross mit dem Mountainbike. Da habe ich mich mit Sascha Müller, dem Geschäftsführer des Tourenveranstalters Alps, darüber unterhalten, was es unbedingt zu beachten gilt, wenn ihr einen Alpencross auf 2 Rädern vorhabt. Egal ob mit oder ohne Guide. Hört ihr unbedingt mal rein. Ansonsten tausend Dank fürs Zuhören, viel Spaß bei eurer Bergzeit und passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal, euer Jan.